Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ihr seht es, ich habe einen Gast heute und zwar einen Gast, auf den ich ganz, ganz stolz bin und ich mich total freue, dass er sich Zeit genommen hat. Und zwar Hans Königsmann. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. SpaceX, einzige Firma, die Booster, orbitalfähige Booster wiederlanden kann. Das ist meiner Meinung nach ein extremes Wissen. Also da gibt es ja eigentlich so gut wie niemanden, der dieses Wissen hat, wie gut Hardware wirklich performt, wenn sie dann wieder da ist, oder?
Genau, also die Tatsache, dass man halt dann die Stufe sich normal ansehen kann und nochmal, was weiß ich, Leck-Tests machen kann oder die Elektronik nochmal durchgehen kann und also Sachen halt nach dem Flug, ja, ist halt unglaublicher Vorteil gegenüber einer normalen Rakete, die einfach nur weggeht und wo man halt denkt, okay, ging gut, aber wir wissen nicht genau warum, nicht? Also mal ganz salopp gesagt, nicht? Ich meine, Telemetrie hat halt schon immer relativ viel Information und ist auch super wichtig, dass man sich das anschaut und genau durchgeht und auch vergleicht mit den Daten von anderen Flügen, ja. Aber die Hardware nochmal anzugucken und irgendwas zu sehen, wo vielleicht, was weiß ich, da sind kleine Cracks oder da ist Korrosion oder irgendwie sowas, ja, das ist schon eine ganz andere Sache. Es hat sich auch ziemlich verändert, fand ich, in den 20 Jahren. Es ist so von der harten Telemetrie, die halt nur Daten waren, ist mal mehr und mehr Video dazu gekommen und dann halt eben auch noch die Tatsache, dass du halt die Hardware selber ansehen kannst. Dann haben wir eben auch angefangen, Daten zu speichern und nicht unbedingt drunter zu schicken, ja. Also da ist so viel passiert, dass wir so viel Daten haben mittlerweile, dass wir auch ganz gezielt Verbesserungen machen können, weil hier ist was nicht ganz richtig aussieht und dann achten wir beim nächsten Mal noch mehr drauf und dann stellen wir fest, okay, da ist vielleicht eine Dichtung, die funktioniert nicht hundertprozentig und dann verbessern wir die Dichtung und das Problem ist gelöst. Ja, das kann man einfach nicht machen, wenn man diese Sachen nicht hat. Von daher, Wiederverwendbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Zuverlässigkeit.
Bevor wir auf die Falcon 9 kommen, will ich noch mal ganz kurz auf die Falcon 1 zurück. Und zwar, eigentlich wusstet ihr ja eigentlich alle im Sommer 2008, wenn das jetzt mit dem vierten Start nicht läuft, dann war es das mit SpaceX. So. Und ich sag mal, da gab es natürlich auch junge Leute, die vielleicht auch sagen, da mache ich halt was anderes oder so, aber du warst schon ein bisschen älter oder von den erfahrenen Leuten. Hattest du da irgendwie einen Plan B oder hast du einfach gesagt, das wird jetzt einfach funktionieren?
Ich hatte, glaube ich, keinen Plan B. Und zwar vor allen Dingen deswegen nicht, weil wenn ich irgendwas gemacht hätte oder mich irgendwie anders umgesehen hätte, hätte das irgendwie mein Fokus von dem nächsten Start weggenommen. Und das wollte ich nicht. Und von daher war das sozusagen auch ein Doubling Down, also wo wir wirklich gesagt haben, wir investieren jetzt alles in diesen Start. Wir machen alles, was wir tun können, um sicherzustellen, dass der Start gut läuft. Und das hat eigentlich auch jeder so gemacht. Und ich kenne tatsächlich Leute, die angeheuert wurden zwischen Flug 3 und Flug 4. Ja, und das spricht schon irgendwie dafür, dass das ganze Unternehmen auch schon ziemlich dynamisch und ziemlich viel Energie und auch ziemlich überzeugend ist, selbst in so einer Situation. Gibt es nichts zu bereuen, weil die Leute das gemacht hatten. Nicht? Damals sind sie jetzt 15 Jahre dabei. Nicht ganz. 2008, ja, 14. Aber ich hatte im Prinzip nicht viel drüber nachgedacht, ob das irgendwie schief gehen kann und was halt dann danach ist, sondern wir haben wirklich versucht, das hinzukriegen und die letzte Chance zu nutzen.
Ich finde es so interessant, dass du eben, als du dich mit Gwynne verglichen hast, so ein bisschen gesagt hast, ne, dass du so eher der Bedenkenträger bist oder der deutsche Ingenieur und SpaceX ist ja enormes Risiko, also jetzt nicht leichtsinnig, sondern mehr von wegen, wir können etwas Großes gewinnen, wenn wir dieses Risiko eingehen. Lass uns dieses Risiko eingehen. Und passt gar nicht so richtig in mein Bild von dem Bedenkenträger oder dem vorsichtigen Ingenieur. Und das finde ich total spannend, dass das irgendwie dich anscheinend auch angesprochen hat oder dass du das vielleicht bei SpaceX auch gelernt hast. Oder wie würdest du das sagen?
Naja, ich meine, ich wollte immer gucken, gibt es andere Wege, kann man das irgendwie besser machen, ja? Und da gehört eben auch dazu, dass man halt, was weiß ich, dieses oder jenes ausprobiert. Und dann ist mein Hintergedanke oder mein zweiter Gedanke dabei oftmals, okay, was kann da irgendwas mit schief gehen, ja? Was kann da passieren, ja? Und im Prinzip denke ich das halt, oder ich versuche es halt auch durchzudenken. Und Also es ist für mich erstaunlich, in wie vielen Methoden Sachen schiefgehen können. Da gibt es einen Haufen Wege, wie was schiefgehen kann. Und ich hätte gerne vorher dran gedacht, bevor ich den Knopf drücke, als nachher festzustellen, oh, das haben wir völlig übersehen. Ja? Und insofern war ich also schon immer so ein bisschen die Person, die immer gesagt hatte, okay, lass uns da erstmal drüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ja? Und wenn ich es gefunden habe, oder wenn wir auch halt, wir haben uns also mit den Teams dann halt auch entsprechend auseinandergesetzt und wir haben da auch entsprechend diskutiert und versucht zu sehen, wo ist das Risiko hier, was kann passieren, wie können wir das vermindern. Und so, also das war schon immer spannend, fand ich, daraus aus irgendwas, was vorgeschlagen wurde, dann raus zu filtern, wo genau ist das Risiko und wie genau können wir das verringern, ja. Und das haben wir eigentlich sehr erfolgreich auch gemacht.
Also das muss man ja auch, also es gibt oft diese Erzählung, ja, SpaceX, die gehen so viel Risiko ein oder die sind so schnell und die passen nicht auf. Und dann denke ich immer von wegen, also Crew Dragon, was man zusammen mit einer NASA macht, wo im Prinzip ganz viele Leute ganz viel drauf gucken und wo jeder weiß, da geht es um Menschenleben, da wird niemand leichtsinnig handeln, sondern da ist jedem, der daran arbeitet, klar, was er für eine Verantwortung trägt. Und das
genau.
Ist,
ja. Also das ist alles sehr durchdacht und alles auch sehr kontrolliert und alles auch sehr wieder gecheckt und nochmal gecheckt und nochmal gecheckt. Ja, also wir sind da auch, dass wir da kommt das ja eben auch her, dass es so viel Arbeit ist, weil wenn man alles dreimal checkt, dann ist das eben also auch nicht ganz dreimal die Arbeit, vielleicht zweieinhalb Mal, aber es ist halt nach wie vor ein Haufen Arbeit und wir haben eigentlich nie Shortcuts da gehabt und auch nie irgendwie gesagt, boah, das wird schon gut gehen, nicht? Das geht einfach nicht damit. Das muss man durchziehen und da muss man auch entsprechend kontrollieren, dass die Leute auch das machen. Ja? Und das ist sozusagen ein bisschen der harte Weg, wie man das machen kann. Es gibt andere Leute oder andere Firmen, die sagen einfach, wir verändern gar nichts. Ja? Das Problem ist ein bisschen, wenn man das so macht, dann verliert man so ein bisschen, man weiß eigentlich nicht mehr genau, warum es funktioniert. Und wenn dann doch nur irgendwas anders ist, weil irgendein Hersteller ändert hier was oder da was, ja, dann hat man ein echtes Problem. Und von daher finde ich also die Methode, sich so reinzulehnen und zu sagen, okay, wir werden immer damit arbeiten, wir werden immer versuchen zu verstehen, warum alles funktioniert und auch warum manchmal auch Sachen nicht funktionieren. Ja. Das ist zwar der härtere Weg, aber es ist auf jeden Fall der bessere Weg, in meinen Augen, das zu verstehen und eben auch entsprechend das Produkt voranzubringen und auch die Zuverlässigkeit langfristig zu erhöhen. Denn Flugzeuge sind auch ein gutes Beispiel. Nicht? Flugzeuge waren am Anfang ja auch nicht besonders zuverlässig, da ging öfter mal was schief. Nicht? Und dann über die Zeit hat sich das so langsam verbessert und dann zu dem Zeitpunkt, wo man halt anfing, viel zu fliegen oder auch viel die Flugzeuge wieder zu verwenden und eben auch entsprechend dann Daten abzunehmen, wurden Flugzeuge auf einmal sehr, sehr zuverlässig. Ja. Und das ist, wo wir heute sind. Die Flugzeuge sind wesentlich zuverlässiger als alles andere Fortbewegungsmittel. Raketen müssen im Prinzip in meinen Augen in den gleichen Pfad nehmen oder einen ähnlichen Pfad nehmen halt, um eben entsprechend die Zuverlässigkeit zu erreichen. Und das braucht man auch, um halt dann Astronauten zu fliegen und zum Mars zu fliegen.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, du warst ja tatsächlich bei Demo 2 für die Sicherheit auch verantwortlich und für die Raketen zuständig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man da schlafen kann oder wie man irgendwie diese Starts überlebt.
Ich habe ein gutes Team gehabt. Also das Team war klasse, das Team war fantastisch und wenn man sich auf so ein Team verlassen kann, dann schläft man erheblich besser. Und ich habe grundsätzlich auch einen relativ gesunden Schlaf. Sonst würde ich den Job nicht machen. Ich meine, es ist halt harte Arbeit und dann muss man sich auch entsprechend erholen. Und ich hatte das eigentlich nie oder selten, sagen wir mal, dass ich das irgendwie in meinem Kopf hatte, als ich mich dann noch nachts drüber hin und her gewälzt habe oder so. Das passierte relativ selten.
Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so ein Raumschiff baut oder also. Ich meine, tatsächlich Dragon war Thema, bevor die NASA auf euch zukam oder beziehungsweise als es Bedarf gab. Also jetzt nicht bei Crew, sondern wenn wir dann noch einen Schritt zurückgehen, wenn wir Cargo Dragon angucken. Ihr hattet eigentlich schon einen Plan für ein Raumschiff, was ihr dann adaptiert habt für die NASA? Oder?
Wir hatten einen Plan für Dragon. Meines Wissens war der Plan für Dragon schon, also nicht komplett fertig, aber angefangen, bevor das Shuttle retired wurde. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, ja, weil wenn der Shuttle retired und man macht das, dann ist das dann ist es schon irgendwie eine Business-Gelegenheit sozusagen. Aber vorher war es eigentlich eben auch Teil des Weges zum Mars, dass man halt eine Kapsel baut, wo halt Astronauten fliegen. Und das war, so hatte ich das auch immer verstanden. Ja. Es hieß ein bisschen anders, es hieß Magic Dragon im Beginning, dann haben wir das Magic fallen lassen. Und ich weiß das ja nicht mehr, aber es war definitiv sehr früh schon, wo man über Dragon nachgedacht hat, und dann hat es halt eine Weile gedauert. Die Zusammenarbeit mit NASA ist unglaublich wichtig gewesen für uns, weil zum einen hat es halt eben auch dieses Startup-Unternehmen in eine andere Welt reingeführt. Hier ist astronautische Raumfahrt und man muss halt eben entsprechend ein bisschen anders nachdenken. Und wir hatten halt Zugang zu sehr viel Wissen und Erfahrung von NASA. Und zum anderen hatten wir eben auch dann durchaus unsere eigene Erfahrung und haben das halt gegeneinander abgeglichen. Es gab oftmals halt auch Diskussionen mit NASA, ist das jetzt sicher oder nicht? Und wir mussten NASA überzeugen oder NASA musste eben uns auch überzeugen. Nicht? Also ich fand das grundsätzlich, war das eine sehr, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und hat ein sehr gutes Produkt auch, kam eben halt daraus.
Wann hat diese, Zusammenarbeit angefangen oder die Unterstützung tatsächlich, wo sagen wir, okay, da ab dem Moment hat die NASA SpaceX unterstützt und wie kann man sich das vorstellen? Also ist es dann einfach Know-how oder kriegt man da die Datenbanken freigeschaltet oder?
Nein, also ich glaube, NASA hat angefangen mit SpaceX zu arbeiten, als wir das erste Mal im Orbit waren, also sozusagen Flug Falcon 1, 4 und das waren mehrere Programme, die dann halt in Cargo Dragon endeten. Das war ein spezielles Team von NASA, was sozusagen, also eine Sache muss man dazu auch mal sagen, diese Leute bei NASA haben auch hohes Risiko eingegangen, weil sie halt mit einer neuen Firma gearbeitet haben. Und die Firma musste offensichtlich an die NASA, den NASA-Weg herangeführt werden, ja. Und da waren so einige Sachen, wo ich fand, dass die Leute bei NASA das gleiche Risiko von der Karriere auf sich genommen haben, wie wir eben auch bei SpaceX, ja. Wo wir halt gesagt haben, okay, wir wollen nicht da arbeiten, wo es sicher ist, sondern wir wollen da arbeiten, wo es gemacht wird, ja. Und das war schon ein spezielles Team von deren Seite. Und der Zugang zu Daten, das wurde halt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das lief, ehrlich gesagt, aber jedenfalls hatte man irgendwann mal Zugang zu Datenbanken und Wissen und auch Leuten, vor allem Leuten halt nicht, dass man halt jemanden anrufen konnte und sagen konnte, hey, habt ihr dieses Problem schon mal gehabt? Ja, habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Und teilweise haben wir festgestellt, die haben wirklich schon mal Sachen gesehen, dass sie das weiterhelfen und teilweise haben wir auch einen Haufen neue Sachen gefunden.
Ja, spannend. Es gab eine Geschichte, hatte ich irgendwo gelesen. Man weiß ja dann immer noch nicht, ist das jetzt ein Leak oder haben sich die Leute das ausgedacht? Da ging es darum, von wegen, dass irgendwie die Art, wie ihr Software entwickelt habt in der ersten Zeit, dass die NASA damit nicht einverstanden war oder irgendwie, das wäre ein bisschen dein Gebiet dann wahrscheinlich auch gewesen.
Ja, ich glaube, in Softwareentwicklung war, glaube ich, die größte Diskrepanz zwischen uns und NASA. Und tatsächlich hatten wir, also diese ganzen Sorgen, die NASA hatte bei der Softwareentwicklung, dass man die Konfiguration nicht richtig hält und so weiter und so fort, das waren alles, da war sehr viel von früheren Jahren noch übertragen. Und heutzutage hat man halt, was weiß ich, Version Control und all diese Sachen, die machen vieles automatisch. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir uns da angenähert hatten. Aber da war tatsächlich relativ viel, relativ großer Unterschied zwischen uns und NASA. Und wir mussten halt auch relativ viel arbeiten, um NASA zu überzeugen. Ich denke trotzdem, dass in der Softwareentwicklung SpaceX sehr gut war immer. Und noch kein Wort nicht. Weil wir hatten gute Testmethoden, wir hatten gute Reviews, wir hatten sehr sorgfältige Versionskontrollen und wir wussten, wie gefährlich das sein kann, wenn man die falsche Software fliegt.
Du meintest, simulieren oder eine Sache, von der ich dir mal gehört habe, von der du erzählt hattest, also dass ihr ja im Prinzip die die Hardware in the loop testet. Das heißt im Prinzip, ihr schließt die Rakete an einen Simulator an und lasst die Rakete alles machen, was sie bei einem Flug machen muss. Kann man das so sich vorstellen?
Ja, also das ist im Prinzip auch mein Ding. Ich habe in the loop test und die ganze Simulation ist was ich immer gerne gemacht habe, was ich auch entwickelt habe und was auch mit mein Teil war, was ich halt zu SpaceX auch gebracht habe. Ja. Und im Prinzip ist es halt ein Computer, mehr ist es nicht. Und der Computer liest sozusagen die Stellung der Triebwerke an der Rakete ab. Ja, das ist die Steuerung sozusagen, ja, oder nicht sozusagen, das ist die Steuerung. Und dann der Computer berechnet daraus, was halt die Rakete machen würde und gibt es dann und simuliert die Kreiseldaten dementsprechend für den Flugcomputer und schließt sozusagen den Loop zwischen der Rakete-Output und Rakete-Input. Und damit kann man es testen, nicht? Und das ist auch relativ leicht zu testen, weil es halt nur 10 Minuten dauert. Ein Vorteil, nicht? Und man kann es ein paar Mal am Tag machen. Und dann gibt es auch andere Methoden, wie man das ein bisschen schneller machen kann. Ist halt unglaublich wichtig, dass man halt macht. Und das ist für mein Augen eines der Schlüssel der Folge, dass man halt diesen Test gut macht und auch entsprechend mit hoher Qualität macht.
Es ist ja nicht nur der Start. Vorhin hatten wir die Wiederverwendung so ein bisschen angesprochen. Das fällt ja dann auch in die Flugsteuerung. Also irgendwo die Rakete muss sich irgendwann entscheiden, okay, ich will wieder zurückfliegen oder auf einer freien Rückbahn zurückkommen. Aus deiner Position heraus, was war das Schwierigste, damit so eine Rakete wieder landen kann? Also wo ihr irgendwie am meisten dran gesessen habt, also deine Abteilung, dein Umfeld?
Ja, ich war damals nicht mehr bei Guidance and Control und habe es halt nur sozusagen von einer anderen Abteilung aus beobachtet. Und wir hatten das auch sehr iterativ entwickelt. Also die richtige Mission war ja, den Satelliten oder was immer das war, halt in den Orbit zu bringen. Und dann, was die erste Stufe nach der Trennung machte, war im Prinzip, hatte nichts mehr mit der Mission zu tun. Ja. Ist völlig davon unabhängig. So hatten wir auch die Freiheit, das entsprechend zu testen und es ging halt auch einige Male schief bei den Landungen, weil wir sind halt wir nennen es Drone Ship, aber im Prinzip ist es eine Barge, also ein
Ponton.
Ja, ein Schiff ohne Antrieb. Ja, genau. Ja. Und wir hatten Antriebe rangemacht, dass sie auch die Stellung halten und dann hatten die, wusste die Rakete, wo das ist, aber es ist ja trotzdem ein kleines Stück Metall im Ozean, wo es drauf landet, nicht? Und da musste halt einiges gemacht werden, um die Rakete genauer, um das genauer hinzukriegen, um so Sachen wie Crosswind zu kompensieren, dass die Rakete also halt auch den Wind nicht irgendwie wegtreibt. Und da wurde einiges investiert, um das genau hinzukriegen und das auch eben sicher hinzukriegen. Und heutzutage sieht es so aus, als wäre das völlige Routine. Nicht, ist es aber nicht. Es ist ein Haufen Arbeit, der da auch drin steckt und eines der schwierigsten Manöver. Das andere Problem ist dabei, der Treibstoff für die Rakete ist ja eigentlich für den Weg nach oben und nicht für den Weg nach unten. Ja. Also für den Weg nach unten ist relativ wenig Treibstoff übrig. Und was man auf keinen Fall machen möchte, ist die Rakete landen und dann noch feststellen, man hat einen Haufen Treibstoff über. Ja. Oder das andere Extrem, man will die Rakete landen und man stellt fest, man hat keinen Treibstoff mehr über. Und das genaue Maß zu treffen da und ist halt sehr, sehr schwierig. Dazu gehört eben auch, dass die Rakete, wenn sie halt bremst, dass sie wirklich mehr oder weniger mit voller Bremse dann da reinhackt sozusagen, nicht? Und ich möchte nicht auf der ersten Stufe sein, wenn sie landet, nicht? Also das ist schon eine ziemliche Belastung, wie die Stufe landet und was sozusagen immer mit vollem Schub versucht zu bremsen und dann auch noch sozusagen landet, ohne irgendwie dann so langsam runterzukommen, wie das manche andere Raketen machen, also dann wirklich zack, mit einer Geschwindigkeit und genau Geschwindigkeit null am Ende landen. Das ist halt, ich finde das jedes Mal auch spannend. Das ist eine klasse Sache.
Es gibt, also meine zwei Lieblingsvideos von SpaceX auf YouTube ist Starman-Flug, also erster Falcon Heavy-Flug. Der hat mich im Prinzip auch voll auf SpaceX gesetzt, wo ich dachte, okay, das ist super krass und ich will mich jetzt noch mit Raumfahrt beschäftigen. Und das andere ist How Not to Land Booster und wo man im Prinzip sieht die Wege, wie es nicht ging und wie man am Anfang das halt ausprobiert hat und wo man ja auch sagen muss, super Luxus, wie du es schon meintest, die Missionen waren davon ja völlig unberührt. Also das heißt, sobald Stufentrennung und die nutzt das praktisch auf ihrem Weg ist, was dann passiert, ja, hat einen eigentlich gar nicht so unbedingt zu interessieren. Ist natürlich doof und man fühlt sich dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie als gescheitert, wenn man irgendwie dachte, auch wir waren jetzt irgendwie nah dran oder so. Aber das Geschäftsmodell im besten Fall läuft ja.
Ja, also ich finde das eine, das Starman-Video ist auch eines meiner Lieblingsvideos. Es ist einfach fantastisch auch gemacht. Die ganze Art und Weise, wie es geschnitten ist, ist einfach perfekt. Nicht? Und dann halt eben auch die Landung mit den zwei Raketen halt gleichzeitig. Nicht? Das ist eben auch nochmal so ein Ding halt, nicht? Was einfach ja, schon ziemlich bewegend ist auch. Geschäftsmodell hat mich gerade eben noch ein bisschen dran gebracht. Im Prinzip ist das so ein bisschen so, wie jemand, die traditionellen Raketen sind halt jemand, der Einweggeschirr baut, ja. Also wo man das Geschirr und ein Teller und so weiter, wie Partygeschirr, ja. Wo man es einmal benutzt. Und dann jemand, der herkommt und auf einmal erfindet, dass man Geschirr so machen kann, dass man es vielleicht 10-mal oder 20-mal benutzen kann, ja. Dann, und das kostet tatsächlich, die Herstellungskosten sind dieselben, ja, zwischen dem Partygeschirr und dem richtigen Geschirr, ja. Dann ist im Prinzip das Businessmodell von dem Partygeschirr weg. Das gibt's nicht mehr. Und das ist was mich so fasziniert, dass das kein anderer Firma gesehen hat. Das war doch irgendwie, gut, vielleicht ist die Wiederverwendbarkeit am Anfang, da gibt's so zwei Möglichkeiten. Entweder das geht gar nicht, oder das wird alles überrunden, was es halt gibt. Es gibt nur diese beiden Lösungen im Prinzip, ja. Und irgendwie war Elon der Einzige, der das anscheinend gesehen hat, dieses Potenzial, was halt dahinter steckt. Und wie man halt langfristig auch die Raumfahrt billiger machen, weil einfach die Hardware wieder benutzen, nicht? Mhm. Also einfach ist nicht ganz so wahr, weil man halt auch inspizieren muss und gucken muss und auch eben kontinuierlich verbessern muss. Weil die Wiedereintritt ist schon eine ziemliche Belastung. Aber wenn man das halt beherrscht und wenn man das halt lernt und wenn man das halt auch macht, dann hat man halt einen unglaublichen Vorteil.
Ja, ich glaube, bei dem Geschäftsmodell, das hatte mich gerade so ein bisschen getriggert, weil es so ein bisschen natürlich auch ist, es gibt ja auch den Unterschied, ob du Satelliten starten möchtest oder ob du Raketen verkaufen möchtest. Also ich sag mal, wenn du dein Geld damit verdienst, genau, Raketen zu verkaufen, hast du ja auch gar kein Interesse daran, dass die Raketen nicht wieder fliegen. Oder ich sag mal gerade bei Firmenkonstrukten, wo ganz viele Zulieferer und so weiter langjährig an dem Bau von Hardware beteiligt werden müssen und der Preis im Prinzip nur geht, wenn man irgendwie viele Raketen überhaupt baut, weil sich die Produktionsanlagen nur dann lohnen, ist irgendwo auch klar, dass man dann ein Problem damit hat, sich vorzustellen, okay, dass man jetzt mit einer Rakete, ich glaube jetzt SpaceX der nächste Start, ich glaube, sind wir bei 14 Wiederverwendungen oder so und ich glaube, da ist momentan noch nicht so richtig in den Ende in Sicht, wie lange das geht. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, so, ich habe die Zahl nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, 13 haben wir momentan, nicht?
Ich glaube, ja.
Wir haben 12 Mal geflogen und das 13. Mal ist sozusagen das nächste Mal, ja. Also ich habe ja bis September war ich ja bei SpaceX und ich hatte das Ende noch nicht gesehen. Meine Schätzung war immer 15, 20 könnte sein, ja. Irgendwann wird es halt so aufwendig, den Booster zu, was weiß ich, pflegen, dass man halt sagt, okay, wir lassen das mal retiren, nicht? Aber Tatsache ist halt trotzdem, dass man halt einen Booster dann eben 12-mal oder vielleicht auch 20-mal geflogen ist, das reduziert schon den Preis ganz erheblich.
Ich frage mich dann immer, also wenn man dann, ich sage dann auch immer ein bisschen abschätzig Old Space, weil wir irgendwie von diesem New Space reden und der eigentlich heißt ja Incumbent Space, glaube ich, aber ich finde das Old Space irgendwie witziger. Können die nicht oder wollen die nicht? Also jetzt mal so überspritzt gesagt.
Weiß ich nicht, weil ich arbeite da nicht. Mhm. Aber gut, zum einen, wie gesagt, das ist halt das Problem mit dem Businessmodell. Wenn dein Businessmodell ist, dass du das eben einmal baust und verkaufst, dann ist da eine gewisse Trägheit dabei, das nicht umzustellen. Und wenn da keiner ist, der sieht, wie die Gefahr von Mehrfachgeschirr oder Mehrfachraketen, dann passiert auch nichts, ja. Und dann ist dann irgendwann in der Lage, ja. Mhm. Und ein bisschen, so sieht das ein bisschen für mich aus, dass da einfach, Leute waren skeptisch und auf sowas Skeptisches, da muss man ja nicht die ganze Firma drum rumreißen und irgendwas probieren. Und da war keiner, der das auch gesehen hat und gedacht hat, oh, wenn das gut geht, wir sollten wir sollten dabei sein. Wir sollten auf jeden Fall da auch was mitmachen. Und es ist ja eben nicht nur in der Raumfahrt so, es ist ja nicht nur in den Raketen so, das ist ja auch tatsächlich in meinen Augen bei den Elektroautos so gewesen, nicht? Dass das eine Weile gedauert hat, bis Leute gesagt haben, ah, das ist aber am Anfang immer, das funktioniert nie, die Reichweite ist nicht genug. Dann später war die Karosse, da waren die Abstände zu groß und was weiß ich alles für Qualitätsprobleme, ja. Hat nichts damit zu tun, dass die Wagen fantastisch fahren, ja. Und so langsam kaufen Leute den Wagen wirklich mehr und mehr und mehr und er wird erfolgreich. Und die Industrie muss sich so ein bisschen überlegen, naja, vielleicht sollte man mal doch auf den Zug mit aufspringen, ja. Und einige machen das auch durchaus, nicht? Mhm. Das war im Prinzip genauso eine Situation, wo man schneller reagiert als in der Raumfahrt, aber es hat trotzdem auch eine Weile gedauert, nicht? Und Industrien sind halt träger, die sind auch nicht unbedingt so innovativ, wie sie behaupten, sondern die verdienen halt Geld damit, dass sie halt das Gleiche machen und nicht großartig drumherum ändern, ja? Und so kommt man halt in so eine Situation. Aber es ist schon für mich erstaunlich, dass man jetzt in der Situation halt eben auch ist, oder jede andere Raketenfirma in der Situation ist, dass sie sehen müssen, wie man das billiger macht, wie man das wiederverwertbar macht. Ansonsten hat man keine Chance im Markt.
Ich glaube natürlich, SpaceX ist natürlich auch speziell, weil ihr dieses Komponenten, die es irgendwo in anderen Industrien gibt, die vielleicht nicht unbedingt aus der Raumfahrt kommen müssen, dass man günstiger irgendwo anders kriegen kann, dass ihr das im Prinzip ganz tief in eurer DNA irgendwo eingebrannt hattet. Und dass von Anfang an dieses günstig oder sich genau überlegen, muss ich das Geld ausgeben oder nicht, zu haben. Aber bei dem Reuse ist ja noch jetzt mal ein anderer Punkt, da kann man als Außenstehender, außer dass man beeindruckt ist, ja gar nicht sagen, wie aufwendig das dann ist von dem Punkt, die Rakete ist auf der Barge und dann die Rakete steht wieder auf dem Pad. Also ist das, muss man die Nummer irgendwo reinrollen, guckt dann überall mal rein und kann sie dann wieder starten oder ist das, muss man sie eigentlich komplett auseinanderbauen?
Also es ist nicht komplett auseinanderbauen. Bei den Motoren muss man schon ab und zu mal Sachen auseinandernehmen und wieder gucken, aber dann muss man halt auch entsprechend wieder Tests machen. Das ist über die Zeit auch eben sozusagen, wir haben am Anfang auseinandergenommen und dann haben wir geguckt, okay, hier gibt's nichts zu gucken, ja. Und beim nächsten Mal machen wir das eben nicht mehr auseinander, ja. Und das ist halt schon irgendwie so eine Sache, die muss man auch lernen und die muss man halt auch entsprechend dann damit einbauen. Und die Daten, die man halt so kriegt, die bestimmen im Prinzip auch, wie man das halt dann behandelt. Und man wird halt klüger mit der Zeit und guckt dann halt genau spezifisch, okay, hier ist ein Problem. Da muss ich jeden Flug nachgucken. Das ist beim Flugzeug ja auch nicht anders, ja. Beim Flugzeug gibt es halt Sachen, die werden alle 500 Stunden getestet. Es gibt Sachen, die werden jeden Flug getestet oder gecheckt, mehr oder weniger, ja. Und es gibt Sachen, die werden nie gecheckt. Und das Ganze ist davon informiert, was halt mal irgendwann schief ging. Und das ist genau das Gleiche. Man kann von außen durchaus messen, wie lange es dauert, bis ein Booster wieder neu fliegt, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, weil ich habe halt nie die Arbeit gemacht in dem Sinne, ja. Aber es gibt Leute, die das verfolgen und auf Wikipedia kann man, glaube ich, auch ziemlich genau nachvollziehen, wann welcher Booster geflogen ist. Und damit kann man im Prinzip messen, dass die Zeit, die man halt braucht, um es zu wieder zum nächsten Flug fertig zu machen, dass die immer noch schrumpft, ja.
Ist auf jeden Fall schon deutlich unter dem, was das Space Shuttle in seinen besten Tagen irgendwo hatte.
Ja, das Space Shuttle, also Space Shuttle war im Prinzip auch eine phänomenale Entwicklung in dem Sinne. Ja, das Problem war ein bisschen, das war die bemannte Fähre. Und da ist man dann halt ein bisschen, da kann man schlecht dran rumfummeln sozusagen, ja, weil dann kann man das auch nicht testen, weil da sind immer Astronauten dran, ja. Mhm. Und das Risiko ist immer hoch, wenn man sowas macht, ja. Wohingegen, was wir testen halt bei der Wiederverwertbarkeit, das ist nach wie vor nicht missionskritisch, ja. Und das gibt halt einen unheimlichen Vorteil, wohingegen der Shuttle kommt auch wieder zurück bei den Astronauten, ja. Und das war tatsächlich ein Problem, was man, glaube ich, auch nicht sehen konnte. Dass man diese iterativen Sachen, die man halt dann hat, dass man das einfach schlecht testen kann, weil das ist ein Raumfahrzeug, was halt Astronauten fliegt, ja. Und da kann man nicht einfach mal die Kacheln austauschen und so Sachen, ja. Wohingegen, wenn wir das mit dem ersten Booster, mit der ersten Stufe machen würden und wir würden das Hitzeschild unten auswechseln, anders machen, neue Technologien, das würde keinen Einfluss haben auf die Mission, nicht? Das kann man sehr leicht testen und das ist ein unglaublicher Vorteil.
Ich glaube, bei dem Crew Dragon gab es für den Booster ja auch die Vor- Gabe von der NASA, dass es einen Design Freeze im Prinzip, glaube ich, gab, oder? Dass an dem Booster nichts mehr groß verändert werden durfte, bis er dann geflogen ist. Obwohl jetzt zum Beispiel bei dem Dragon ja auch, ich glaube, das Hitzeschild wurde jetzt auch mal nachgebessert. Also da passieren schon auch noch Veränderungen. Es geht bloß nicht so schnell, oder?
Das geht deswegen gut, weil man Crew Dragon und Cargo Dragon hat, ja. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine kritische Änderung macht und die, wenn man will, die testen, dann testet man die auf Cargo Dragon, bevor man sie auf Crew Dragon fliegt. Also es hat schon alles so ein bisschen seinen Plan, ne?
Das System, ja. Ich merke das schon. SpaceX weiß, was es da tut. SpaceX ist aber natürlich auch dafür bekannt, dass es radikale Sachen ausprobiert, ne? Also Wiederverwendung, Sachen wiederholen. Falcon 1 hatte ja auch theoretisch auch so ein bisschen den Hintergedanke, dass es mit der Wiederverwendung vielleicht klappen könnte mit einem Fallschirm. Das will jetzt Electron von Rocket Lab demnächst auch ausprobieren. Was passiert bei SpaceX, wenn man in einer Sackgasse ist? Also ist das dann schnell, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier falsch, wir machen jetzt ganz was anderes?